Hallo Naomi.
Hallo.
Schön, dass es endlich geklappt hat, dass wir miteinander gemeinsam über dich und deinen Lebensweg sprechen können. Geht's dir gut?
Ja, ich freue mich auch sehr, dass es endlich geklappt
hat. Ja, es hat viel zu lange gedauert, bis wir endlich einen Termin gefunden haben. Ja. Was machst du so im Moment? Was läuft bei dir?
Ja, also jetzt ist ja schon Mitte Juli. Das heißt, wir haben jetzt noch eine Premiere in 2 Tagen tatsächlich. Und dann noch ein paar Vorstellungen und dann ist ja schon Sommerpause. Deswegen dreht sich jetzt bei mir ganz viel darum, was nach der Pause kommt. Und das darf dann auch vorbereitet werden. Also jetzt habe ich ein paar Sachen, ein paar Repetitionen schon für die nächste Spielzeit und ich darf natürlich fürs Opernstudio dann auch schon Sachen sichten und hoffentlich auch entscheiden zusammen mit Claudia.
Du hast gerade das Opernstudio angesprochen. Wir kommen da später noch drauf zurück. Lass uns doch aber mal anfangen. Wo kommst du denn her? Wo bist du geboren? Wie waren so deine Kindheitstage? Wo bist du aufgewachsen? Was war so in der Schulzeit los? Erzähl einfach mal.
Also, ich komme aus Stuttgart, kann aber kein Schwäbisch, weil mein Vater aus Hannover kommt und meine Mutter aus Japan. Meine Eltern wohnen inzwischen auch nicht mehr in Stuttgart, aber dort habe ich die ganze Kindheit verbracht. Wir sind dann irgendwie 2-mal umgezogen innerhalb des Großraums Stuttgart. Und ja, es war eine sehr schöne Kindheit. Ich habe noch einen kleinen Bruder, der inzwischen natürlich größer ist als ich. Gott sei Dank. Ja. Ich würde sagen, ganz normal Schulzeit. Also eher, wir waren am Stadtrand von Stuttgart. Da bin ich dann zur Schule gegangen, Grundschule und dann Gymnasium, dann Abitur und parallel hat natürlich die Musik auch eine Rolle gespielt, weil sonst wäre ich nicht jetzt am Theater in der Funktion. Genau, und meine Eltern sind beide auch Musiker. Ich weiß nicht, was man jetzt groß noch berichten könnte. Ich habe mit Klavier und Geige meine Musikerlaufbahn gestartet, hatte das Vergnügen, noch in der Schule kurz Blockflöte zu lernen.
Ich glaube, so wie jeder.
Das hat auch relativ gut funktioniert, aber ich habe dann trotzdem diesen Weg nicht weiterverfolgt. Ja, und sonst habe ich halt auch wie jeder andere gerne Sport gemacht oder Bücher gelesen, ganz viele Bücher sogar.
Wie bist du denn zum Klavierspielen oder zur Geige gekommen? Also gab es da irgendwie, jetzt Musikschule, ich gehe da mal hin? Oder gab es da so eine Eingebung und deine Eltern haben gesagt, komm, lass doch mal ausprobieren. Wie kam es denn zu dem Tasteninstrument?
Ja, also da gibt es schon sehr, sehr frühe Fotos, weil meine Mutter ist Klavierlehrerin. Deswegen stand dann auch so ein Flügel zu Hause rum und da stand auch ein Cembalo zu Hause rum. Und also ich war schon im Babykorb unterm Flügel und meine Mutter hat parallel unterrichtet und dann hat sie auch berichtet, wie ich dann, als ich etwas größer war, dann auch mit Vorliebe danach die Schüler nachgemacht habe am Klavier und aber halt immer alles das nachgemacht haben, was sie falsch gemacht haben. Und das Instrument meines Vaters ist das Cello. Das wollte ich dann auch sehr, sehr gerne spielen. Meine Eltern meinten dann aber, ich könnte ja ein Instrument für große Hände haben und ein Instrument für kleine Hände, weil sie nicht wussten, wie groß meine Hände am Schluss sein werden. Und dann haben sie mich sanft in die Richtung Geige gelenkt statt Cello, weil für Klavier braucht man ja auch eher große Hände. Und dann habe ich mit 5 habe ich dann Klavier offiziell angefangen mit einer anderen Lehrerin. Meine Mutter hat mich eigentlich nie unterrichtet. Es war nur ein halbes Jahr mal, als meine eine Lehrerin krank war. Das war dann aber eher Krieg als Frieden zu Hause.
Das glaube ich.
Und ja, mit Geige habe ich dann mit 7 angefangen und das habe ich dann beides parallel gemacht bis zum Abi und weiter.
Das heißt, du spielst heute auch noch Geige oder hat sich
ja,
das dann
also
irgendwann...
Ja, also jetzt, seitdem ich in Mannheim bin, habe ich wenig Geige gespielt. Ich war ja davor noch in Frankfurt und habe da auch im Orchester mitgespielt. Dann auch gleich... und im Studium habe ich auch im Studentenorchester mitgespielt. In der Schulzeit habe ich auch im Orchester mitgespielt. Und jetzt, also ich war oft auch Stimmführer oder Konzertmeister dann. Ja.
Schön.
Also und als ich in München war, hatten wir, das war ganz lustig, da hatten wir ein Streichquartett. Und wir haben uns die Staatsoper-Junkies genannt, weil es waren... Auf allen 4 Positionen waren wir Streicher, die von Berufs wegen nicht Streicher sind. Also wir waren wirklich nur in unserem Streichquartett-Dasein dann ein Streicher. Und nach dem ersten Quartett wurde dann auch dann die erste Weinflasche geöffnet und dann ging es munter weiter.
Dann ja. Wurde richtig gespielt.
Genau, ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, also doch, ja, ich müsste jetzt, die Geige steht hier neben mir, da. Also sie könnte ausgepackt werden, aber ich lasse es jetzt mal hier, lieber.
Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber jeder meiner Gäste darf aus dieser Schüssel einige Fragen ziehen, die ganz private Sachen von dir ans Tageslicht bringen soll. Mhm. Und ich bitte dich einfach, die Frage zu ziehen, kurz vorzulesen und dann mit mir drüber zu sprechen.
Ja. Beethoven oder Bach? Das ist schwierig. Also ich habe längere Zeit mehr Beethoven gemocht als Bach, weil ich als Kind so ein bisschen, da war Barockmusik nicht so ganz meins, weil wir durften jeden Sonntagmorgen Barockmusik zum Frühstück hören. Und dieses jeden Sonntag Barock hat bei mir jetzt nicht mehr Begeisterung ausgelöst, sondern die nahm eher ab. Und dann auch diese ganzen Triller und diese Verzierungen, das war mir als Kind dann nicht so, ja, ich fand es einfach nicht so cool. Und dann habe ich zum Erstaunen meines Klavierlehrers dann immer Sachen gefunden von Bach, die ohne Triller waren. Und darauf war ich ganz stolz. Und die durfte ich dann auch spielen, weil sonst hätte ich es nicht gespielt. Und jetzt, wenn man sagen darf, mit dem Alter, das ist ja schon so weit fort. Nein, Quatsch. Nee, also jetzt so während des Studiums hat es dann wieder angefangen, die Rehabilitationsphase. Und jetzt höre ich tatsächlich manchmal auch, also sehr selten sogar, aber sehr selten. Aber ich höre manchmal auch Barockmusik zum Abendessen.
Hat wohl doch was gebracht, das ist sonntagsmorgen.
wobei das dann in diesem Fall jetzt neulich war, das eher aus beruflichen Gründen, weil ich dachte, 2 Fliegen mit einer Klappe, dann hast du schnell das noch parallel erledigt. Mit Beethoven hatte ich noch nie ein Problem. Im Gegensatz mit, du meinst natürlich Johann Sebastian wahrscheinlich, ne? Beethoven ist cool, Bach ist inzwischen auch wieder cool.
Mittlerweile wieder in.
Ja, und Bach, ja.
Du hast gerade von deinem Studium angefangen, als es darum ging, Beethoven oder Bach.
Ja.
Was genau hast du studiert? Wo hast du studiert? Wie sah da dein Studienalltag aus? Was hast du so gemacht während deines Studiums? Hast du gejobbt? Hast du nur Musik gemacht? Warst du auf, weiß ich nicht, Tournee? Wo warst du überall? Du hast von München, von allen möglichen Städten erzählt.
Ja.
Lass uns doch teilhaben.
Oh. Also ich habe mein Abi, wie gesagt, in der Nähe von Stuttgart gemacht. Und dann war die große Frage, was ich studiere. Und ich konnte mich lange Zeit nicht entscheiden. Daraufhin habe ich mich für alles auch beworben. Also ich habe mich interessiert für Musik. In dem Fall musste ich mich dann für ein Instrument entscheiden und habe mich dann für Klavier entschieden und nicht für Geige. Und Medizin. Und hatte da aufgrund meines ersten Freundes damals mich für Freiburg mehr interessiert, weil er dort Elektrotechnik studieren wollte. Dann meinte mein Klavierlehrer, man darf sich nicht nur an einer Hochschule bewerben für Musik, man sollte sich an mehreren. Dann habe ich gedacht, okay, mache ich noch Karlsruhe. Ich hatte eigentlich noch Hannover gedacht, dazu kam es dann aber nicht. Also ich habe mich für diese zwei Städte beworben und habe mich dann auch noch fürs Medizinstudium beworben und habe da auch einen Studienplatz bekommen in Freiburg. Und damit war ich in der luxuriösen Lage zu entscheiden und wollte eigentlich Doppelstudium machen.
Musik und Medizin.
Ja, das hatte ich vor. Dann war das aus rechtlichen Gründen damals nicht erlaubt. Und dann habe ich gedacht, dann fange ich mal mit Musik an, weil und nehme später Medizin dazu und habe dann relativ straff auch das war Klavierstudium angefangen, habe viele Prüfungen in den ersten vier Semestern gemacht, weil der Plan war, nach der Zwischenprüfung dann Medizin dazuzunehmen. Dann kam alles anders. Ich habe mich weiterhin für Medizin interessiert, aber ich habe dann ein anderes Studium dazugenommen, nämlich auf Lehramt, weil ich gedacht habe, so ein bisschen Dirigieren und Gesangsunterricht, das wäre auch cool. Das würde mich noch breiter aufstellen oder ich würde die Musik noch mehr erfassen können. Und dann war ich noch kurz im Ausland, ein halbes Jahr war ich studieren in Japan.
Mal kurz ein halbes Jahr.
Ja, ein Auslandssemester. Gleichzeitig war das auch dazu da, um meine zweite Heimat mehr kennenzulernen. Ich war jetzt zwar nicht in den Städten, in denen meine Familie wohnt, sondern ich war in Kyoto. War auch sehr, sehr schön. Also die Stadt ist sehr zu empfehlen. Und habe dort ein halbes Jahr lang studiert, habe aber da auch wahnsinnig viel in der Freizeit angeschaut. Also ich habe immer einen Tag pro Woche reserviert für Sightseeing und habe in meiner Freizeit dann auch Comics gelesen mit Wörterbuch, was alle Kommilitonen damals lächelnd wahrgenommen haben, weil ja, es war sehr lustig und ich habe dann denen immer über meine Lernfortschritte berichtet, was ich an neuen Vokabeln gelernt habe, weil so normale Bücher lesen, das wäre für mich zu anstrengend gewesen.
Ja.
Ja, weil ich Japanisch einfach nicht so gut spreche wie Deutsch. Und dann nach diesem halben Jahr bin ich wieder zurück und habe dann beide Studiengänge abgeschlossen, habe mich parallel noch für Studium Generale angemeldet, weil ich BWL auch noch interessant fand. Dann habe ich, ich glaube, ein oder zwei Semester Italienisch studiert, dann habe ich ein Semester noch Mathematik studiert und habe gemerkt, das ist alles interessant, aber es frisst zu viel Zeit und habe es dann wieder aufgehört, weil ich ja weiterhin Musik gemacht habe. Dann habe ich einen anderen Studiengang noch draufgesetzt für Klavier, also weiß nicht, in jeder Hochschule heißt es ja anders. Ich habe mit ML angefangen und dann KA, das ist eher ein künstlerischer künstlerische Ausbildung heißt der Studiengang. Und dann während dieses Studiums habe ich gemerkt, dass mir Lied total viel Spaß macht. Also mit Sprache arbeiten, Gedichte auseinandernehmen, da mehrere Bedeutungsebenen finden, herausarbeiten, schauen, was der Komponist wollte, Komposition vergleichen mit dem gleichen Text. Dann, wie sieht es der Sänger, wie wurde das vertont, wie kann man uns da zusammen, wie ist Kommunikation zwischen Pianist und Sänger, wie kann man den Sänger am besten unterstützen in seiner Phrasierung, wie kann man mehr Farben generieren. Das hat mich total fasziniert, deswegen habe ich dann während dem Studium ganz viel Kammermusik gemacht und noch viel mehr Lied. Und da habe ich dann auch viele Meisterkurse besucht und auch natürlich Konzerte gegeben. Und durch einen Meisterkurs haben wir dann auch eine Liederabendtournee in Spanien gewonnen und sind da durch Andalusien gezogen und haben da Liederabende gegeben, das war auch sehr, sehr schön. Und nach diesem Studium haben meine Eltern gedacht, so, jetzt reicht's mal. die Nomi darf jetzt mal in die weite Welt. Und ich habe gedacht so, nee, ich will weiter studieren, das ist cool.
Wahnsinn.
Und dann habe ich in Hannover Lied studiert und ein Studiengang, das wäre zu langweilig gewesen. Also ich habe immer doppelt studiert. Also ich habe noch Lied und Chore parallel studiert in Hannover. Und da meine Eltern ja gedacht haben, das reicht jetzt mit dem Studium, haben sie gesagt, sie unterstützen mich jetzt finanziell nicht mehr ganz so. Daraufhin habe ich dann eine Musikschulstelle in Stuttgart angenommen und bin dann fleißig zwischen Stuttgart und Hannover hin und her gependelt. Habe dann Montag, Dienstags in Stuttgart unterrichtet und habe Mittwoch bis Sonntag in Hannover studiert. Beziehungsweise Samstag, Sonntag ging meistens für Proben drauf, weil Lied ist ein Kammermusikstudiengang. Da musst du irgendwie proben, da kannst du nicht nur alleine üben.
Ja.
Das war sehr inspirierend, sehr lehrreich, aber auch sehr anstrengend. Also dieser Spagat zwischen diesen zwei Städten. Ich habe die Deutsche Bahn kennengelernt.
mit all ihren Facetten.
Mit all ihren Facetten, genau. Genau, und dann hat mein Liedprofessor vorgeschlagen, so Naomi, wenn du richtig gute Sänger kennenlernen möchtest, musst du an die Oper. Und dann habe ich mich, hat er gemeint, so ja, da wäre München eigentlich ganz gut. Und dann habe ich eine Ausschreibung gesehen, dass die einen Opernstudio-Pianist suchen. Das war eine Woche dann vor diesem Schubert und die Moderne-Wettbewerb in Graz, der recht bekannt ist unter Liedkollegen. Und dann habe ich mich dort beworben und nach dem Wettbewerb habe ich dann angefangen, mich für dieses Probespiel vorzubereiten, das dann, glaube ich, 3-4 Wochen später war. Und bin ich hingefahren und habe die Stelle bekommen.
Cool.
Und daraufhin habe ich dann noch versucht, so viel wie möglich abzuschließen in Hannover, weil das Studium war noch nicht zu Ende. Bin dann nach München zur neuen Saison und habe dann aus München noch ein Semester später den Liedstudiengang abgeschlossen mit Masterarbeit und Abschlusskonzert und allem drum und dran. Und das Chorstudium habe ich nicht, da fehlt mir eine Prüfung und die Masterarbeit habe ich nicht abschließen können. Aber ich habe gedacht, ich habe den Job, ist auch nicht schlecht.
Das ist schon allein vom Zuhören fange ich an zu schwitzen. Also, klingt ja total anstrengend und Wahnsinn, was du alles gemacht und erlebt hast während deiner Studienzeit.
Ja, ja. Es ich habe die Zeit
gut genutzt.
Ja, genutzt oder auch es genießen auf eine andere Art und Weise. Ne? Ja, und dann war ich in München und das war ein ganz neuer Kosmos für mich, weil ich mit Oper davor nicht so viel zu tun gehabt habe und habe dann nur gesehen, die Sänger singen Lied und die Sänger singen Oper und irgendwie ist das anders, aber irgendwie muss es da Ähnlichkeiten oder Gemeinsamkeiten geben, weil sonst können die ja nicht beides gleichzeitig machen. Gleichzeitig habe ich gesehen, ich spiele Lied so, aber irgendwie spielt man Oper anders am Klavier, aber da muss es irgendwie auch einen gemeinsamen Weg geben. Das war ganz spannend.
Cool. Willst du noch einen Zettel ziehen?
Noch einen Zettel ziehen?
Ja.
Aha, was wird nie langweilig, egal wie viel Zeit vergeht?
Spontan hätte ich jetzt für dich geantwortet, studieren, ne? So wie das klingt.
Ja, ich habe tatsächlich während Corona schon überlegt, ob ich mir noch... Ich habe aber dann privat studiert, ohne Uni, sondern ich hab hier eine gute Bibliothek.
Ja.
Da habe ich mich ganz gut, also die Hälfte der Bücher ist ja nicht mein, da habe ich mich ganz gut durchgelesen. Aber ich finde tatsächlich, was wird nie langweilig, egal wie viel Zeit vergeht, wenn du Zeit mit deinen guten Freunden verbringst. Das ist für mich sehr, sehr wertvoll.
Weil wir es gerade von München hatten,
ja,
und deiner Stelle,
ja,
im Opernstudio.
Ja.
Wie ging denn dein Weg nach dem Studium und in München generell für dich weiter? Ja. Wo hast du Halt gemacht? Was waren so deine Steps, deine Stops in der Arbeitswelt, bis du dann schlussendlich hier bei uns in Mannheim gelandet
das
bist?
Das klingt so, als ob ich jetzt schon 80 wäre. Also, ich war insgesamt 3 Jahre in München. Ich habe da auch Englisch gelernt, weil ich war die Einzige, fast die Einzige, die Deutsch war in dem Studio. Der Rest war international. Und neben Oper, der ganzen Literatur und der genialen Musik und die ganzen tollen Vorstellungen, die man da anschauen durfte. Und ich habe noch eine sehr gute Freundin beim BR, deswegen war ich dann auch bei einigen Konzerten des Symphonieorchesters dort. Das war auch sehr, sehr inspirierend. Und der tollen Natur natürlich um München herum.
Selbstverständlich.
Ja. Und der ganzen Kultur dort. Seitdem auch Liebhaberin des bayerischen Biers. hat es mich nach Frankfurt verschlagen an die Oper. Da war ich dann. Ganz normal Solo-Repetition. Und habe da auch noch ein bisschen Opernstudio mitgemacht, weil sie wussten, ich komme ja aus dem Opernstudio. Dann war ich ein Jahr kurz in Darmstadt und dann bin ich jetzt hier nach Mannheim gekommen.
Du hast gerade gesprochen, Repetition.
Ja.
Erklär den Zuhörern doch mal kurz, was befindet sich alles hinter diesem Wort Repetition? Was gehört denn damit alles dazu?
Also ein Solo-Repetitor studiert mit den Sängern ihre Partien ein, also richtigen Rhythmus, richtige Töne, richtige Aussprache. Und es ist gut, wenn du dann die jeweilige Sprache dann auch sprechen kannst. Dann schauen, dass es oft ist es im Gesungenen dann nochmal anders mit der Aussprache, als wenn man spricht, dass man darauf auch achtet, dass es gesund gesungen wird, dass die Phrasierung stimmt, dass der Atem stimmt. Und dann am Klavier selbst, das heißt ja auch Klavierauszugsspiel, du versuchst mit deinen 2 Händen, deinen 10 Fingern, das Orchester darzustellen. Ja. Ja, oder auf jeden Fall die wichtigsten Komponenten der Oper, sodass der Sänger einen großen Wiedererkennungswert hat, wenn das Orchester dann deinen Platz einnimmt. Und während den ganzen szenischen Proben ersetzt du dann das Orchester, spielst nach dem Dirigat, des Dirigenten, assistierst dann oft auch dem Dirigenten, auch dann, wenn das Orchester dann im Graben Platz nimmt, sitzt du dann oft im Zuschauerraum und schaust, ja, Balance zwischen Orchester und Sänger, ob die stimmt, ob die Aussprache deutlich ist oder deutlich hörbar ist des Sängers im Zuschauerraum, dass die Musik urtextgetreu oder halt so, wie es da steht, oder wieder im Sinne des Dirigenten, dass die halt im Zuschauerraum auch so ertönt. Das ist, glaube ich, im Groben und Ganzen in der Kürze der Job eines Solo-Repetitors.
Schön.
Ja.
Zieh doch noch ein Zettelchen, Naomi.
Ja. Oh, dein letztes Foto auf deinem Smartphone. Welche Bedeutung hat es? Also das letzte Foto und das erste Foto auf meinem Smartphone. Also das letzte Foto ist jetzt von dir, Philipp. Ich habe ja den Aufbau hier fotografisch festgehalten.
Ja.
Das erste Foto. Soll ich nachschauen?
Ja, mach das doch.
Also, das ist ja nicht mein erstes Smartphone in meinem Leben.
Das macht ja nichts, aber es ist das erste Foto auf deinem Smartphone.
Ich habe auch einige schon löschen müssen, weil der Speicher... warte mal.
Dann ist es ebenso spannend zu wissen, was denn jetzt das erste Foto auf deinem Smartphone
ist. Das erste Foto ist das Hochzeitsfoto von meinem Bruder.
Schön.
Ne? Ehre gebührt. Oh, das sieht er aber auch. Das sieht er noch jünger aus.
Noch?
Nee, sehr süß auf jeden Fall. Das ist in Frankfurt und ich war Trauzeugin.
Schön. Mhm. Wie lange ist das jetzt her?
Ich sehe hier, das ist 2013. Da war ich in München und dann habe ich gefragt, an welchen Tag ich frei bekomme. Das Theater eben. Daraufhin wurde der Hochzeitstag meines Bruders festgelegt. Okay, also das Theater, die Staatsoper München hat quasi den Hochzeitstag meines Bruders festgelegt.
Wahnsinn. Ich hätte jetzt erwartet, dass dann der Chef so sagt, ja, kriegen wir schon hin, da schieben wir ein paar Dienste, dass du zur Hochzeit kannst, aber dass das dann jetzt so rum ist, das hätte ich nicht erwartet.
Ja, es war im Prinzip die einzige Möglichkeit.
Wahnsinn. Mhm. Weil du gerade vom Theater sprichst, du hast erzählt, dass du nach deiner Zeit in München und Frankfurt kurz in Darmstadt warst und dann nach Mannheim gekommen bist. Jetzt hast du uns erzählt, was ein Solo-Repetitor macht. Aber ich weiß ja auch, dass du im Opernstudio arbeitest bei uns.
Ja.
Du bist mit einer der beiden Leiterinnen des Opernstudios.
Ja.
Was genau ist deine Aufgabe?
Ja, das Opernstudio ist ja die Schnittstelle zwischen Hochschule und dem ersten Festengagement. Man kann ein Opernstudio besuchen nicht. Man kann an einem Opernstudio-Programm teilnehmen, man kann aber auch direkt von der Hochschule ins Festengagement wechseln, wenn man die Opernlaufbahn einschlagen möchte als Sänger. Und im Opernstudio, das ist quasi so ein Trainee-Programm für mich, also nicht für mich, sondern meiner Ansicht nach, also wir geben ihnen, den Sängern, noch das mit, wo wir denken, da ist noch Entwicklungspotenzial und wo sie noch mehr Sicherheit entwickeln können oder sich noch breiter aufstellen können, um dann noch einen besseren Start haben zu können an einem Theater. Und da tun wir alles in unseren Möglichkeiten, um diesen Sängern dann noch eine Entwicklung zu ermöglichen. Und ich als musikalische Leiterin des Opernstudios suche dann nach guten Partien oder Arien, die sie dann noch vorbereiten können und schaue auch, dass sie mit dem ganzen Körper, mit viel Fantasie und diese Partien dann nochmal angehen, dass sie selber mit ihrer Stimme noch mehr experimentieren, dass sie da noch mehr Farben finden und dass ihre Stimme weiterhin gesund bleibt, dass ihre Technik sich festigt, dass sie trotzdem natürlich noch Gesangsunterricht nehmen. Und ich kann dann schauen, dass die Gesangstechnik in einem gesunden Maße weiterentwickelt wird. Das ist, glaube ich, ja, das ist die Aufgabe. Wir schauen auch nach Möglichkeiten, dass sie sich präsentieren können. Also zum Beispiel Agenturen, ZAV vorsingen, wie man sich darauf vorbereitet, wie man sich mental darauf einstellt, wie man sich präsentiert, körperlich, aber auch musikalisch, wie man sich aufstellt, welche Partien da noch mehr zu einem passen. Ja.
Dadurch, dass er jetzt demnächst Sommerpause ist bei uns und ich weiß aus den ersten Reihen, dass wir ja 4 Neulinge bekommen ins Opernstudio.
Ja.
Wie genau läuft denn so ein Bewerbungsprozess genau für dich ab, für die Stellen im Opernstudio? Was durchläufst du da für Stationen oder wie genau ist dann das Auswahlverfahren für dich? Was genau macht ihr da? Wie läuft das Ganze ab?
Also wir haben eine Ausschreibung auf der Homepage. Da haben wir festgelegt, welche Arien sie als Video einschicken können. Dann brauchen wir natürlich einen Lebenslauf und die normalen Daten, Name, Vorname und so weiter. Dann gibt es eine Altersgrenze, weil Opernstudio ist ja nur für junge Stimmen, also kann sich jetzt kein 50-Jähriger bewerben, egal was er davor gemacht hat. Genau, und dann trudeln da die ganzen Bewerbungen ein. Die letzte Bewerbungsfrist war im Dezember und jeder der Kommission schaut sich dann die YouTube-Links an, schaut sich die Lebensläufe an, schaut sich das Foto schaut man sich jetzt nicht so oft an. Also ich habe viel nach den Aufnahmen natürlich, ich glaube alle, gewertet und dann gibt es eine engere Auswahl, die man dann einlädt zu einem richtigen Vorsingen. Das richtige Vorsingen hat dann im Frühjahr stattgefunden. Da haben wir dann 70 Sänger eingeladen, circa.
Aus wie viel Bewerbungen?
Schieß mich tot. Frag mich nicht, bitte. 450 oder 600? Ich weiß es nicht.
Irgendwas zwischen 450 und 600. Da können wir uns ja darauf einigen.
Ja, ich habe es schon wieder vergessen. Es war auf jeden Fall viel Arbeit, wenn du dir vorstellen kannst, jeder Kandidat mal drei. Weil drei YouTube-Links.
Drei Arien, die er vorzubereiten hat, oder?
Nee, die man anhören durfte.
Okay.
Naja, für die Person war es natürlich auch viel Arbeit.
Ja, klar.
Klar.
Aber ihr musstet euch alle drei immer anhören, pro Person.
Ja.
Und ich gehe mal davon aus, dass es immer die gleiche ist, dass man ein gewisses Standard, ein Standardlevel hat.
Nee. Es gibt einen riesen Pulk an Vorsing-Arien.
Okay.
Und es gibt ganz viele verschiedene Stimmen. Sopran ist nicht Sopran, Tenor ist nicht Tenor. Deswegen schaut jeder, was seine Zuckerarie ist und die präsentiert er dann. Ja, also es gibt hunderte von Vorsing-Arien, deswegen. Es war ein Kriterium, dass eine Mozart-Arie dabei sein soll, aber selbst Mozart hat ja mehrere Arien geschrieben für jedes Stimmfach. Ja. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, jeder hat die gleiche Arie eingebracht. Das wäre auch ziemlich langweilig oder nervtötend vielleicht oder interessant und inspirierend gewesen. Nee, wir haben da ganz viele verschiedene Arien gehabt, aber manche haben sich natürlich gedeckt.
Ja.
Und dann hatten wir das Vorsingen. Das waren auch sehr, sehr konzentrierte Tage und sehr interessante Tage. Und aus diesen zwei Tagen haben wir dann die vier Kandidaten rausgesucht. Von ein Sopran, ein Tenor, ein Mezzo.
Und ein Bassbariton.
Yes! Genau, also es ist halt alle zwei Jahre erneuert sich das Opernstudio komplett. Letztes Jahr ist es wegen Corona eben halt ausgefallen, das Vorsingen. Daraufhin durften die Kandidaten des Opernstudios auch noch ein Jahr länger bleiben, diejenigen, die wollten.
Ja.
Marcel ist ja dann ins Ensemble gewandert. Und jetzt ist halt ein komplett neues Studio am Start.
Schön.
Und da suchen wir gerade noch nach einer Opernstudio-Produktion, nach einer reinen Opernstudio-Produktion und planen fleißig drauf los, auch mit Masterclasses, Workshops, dass sie da von außen auch noch einen schönen Input bekommen und nicht nur von mir und Claudia.
Ja. Wenn man jetzt die Arbeit als Solo-Repetitor vergleicht mit der, die du im Opernstudio machst,
ja.
Gibt es da was du lieber machst als das andere oder ist das gleiche Arbeit und du machst alles gleich gerne?
Also es gibt natürlich Bereiche, die macht man sehr, sehr gerne und es gibt Bereiche, die macht man gerne.
Das ist aber schön formuliert.
Gerne. Also ich finde es einfach sehr, sehr spannend, Farben zu entwickeln und die Partie mit den Angaben, die man vor sich hat, dann nochmal psychologisch zu vertiefen und da zu schauen, was es dafür, ob es eine Doppelbödigkeit gibt, ob es da mehrere Ebenen gibt, die man noch herauskitzeln kann, stimmlich, farblich und dadurch auch gesangstechnisch.
Jetzt haben wir ja ganz viel über deine Arbeit gesprochen und was du so für Aufgaben hast in Mannheim und was du so, wie so dein Arbeitsalltag aussieht, was so zu deinen Aufgaben gehört. Was machst du denn, wenn du privat bist, wenn du entspannen möchtest, wenn du abschalten möchtest vom Arbeitsalltag, vom Arbeitsstress? Was sind so deine Hobbys? Was machst du so privat?
So plauder aus dem Lernkästchen.
Ja.
Ja, was mache ich privat? Ich versuche, die Zeit zu genießen, Freude in allem zu entdecken, was ich gerade mache, und zur Freude beiträgt natürlich vieles. Dazu gehören die Freunde und dazu gehört, dass ich mich da wohlfühle, wo ich gerade bin. Also ich räume auch gerne die Wohnung um, sodass sie zur Wohlfühlatmosphäre beiträgt.
Ja.
Auch wenn ich es jedes Mal dann immer gemütlich finde. Und wo ich sehr gut entspannen kann, persönlich, ist, wenn ich jetzt, meistens sind das die Freunde, aber auch zum Teil auch fremde Leute, die zu mir kommen, weil sie gerne massiert werden wollen.
Okay.
Und das Lustige ist, dass ich dabei auch sehr gut entspanne, weil ich mich in deren Spannung einfühle und einhöre mit den Fingern und versuche, die zu lösen. Und dabei erfahre ich selber dann auch eine Entspannung. Das ist total schön. Und sonst, privaten esse ich gerne gut und koche gerne, lese gerne und schaue, wie ich neue Inspirationen bekomme. Und das kann durch vieles geschehen. Zum Beispiel auch durch ein inspirierendes Gespräch.
Ja, fand ich auch. Du hast gerade gesagt, dass du deine Freunde massierst, aber auch Fremde. Mhm. Ist das nur ein Hobby oder ist das ein Business, was du noch zusätzlich zum vielen Studium und Pianistendasein hast?
Ja, also es geht schon zum Teil Mund-zu-Mund-Propaganda. Also jetzt, ich habe einen Kollegen in Frankfurt, der hatte Probleme mit seiner Schulter im Orchester. Dem konnte ich helfen und der hat mir dann andere Leute weiter vermittelt. Dann habe ich noch eine Ausbildung gemacht zur Energiearbeit. Da habe ich dann auch Leute, die mich dann weiterempfohlen haben. Viele Freunde also die meisten Freunde von mir sind in München, die profitieren selber davon, aber haben mich auch schon weiterempfohlen. Deswegen, ja, gibt es manchmal schon fremde Leute, die ich noch nicht kenne, denen ich dann auch versuche zu helfen.
Ist ja natürlich, ich sag mal, oder dein Job ist ja natürlich prädestiniert dafür, wenn wir jetzt gerade ans Massieren denken. Also
ja.
Im Prinzip machst du ja nichts anderes im Theater, als dass du das Klavier ein bisschen massierst
mit deinen Fingern. Ja, also die Opernstudio-Leute sind auch schon in den Genuss gekommen. Die haben, also ich höre ja zum Teil auch die Spannungen, die da im Körper sind und weiß, was dann aktiviert werden sollte, um diese Spannung dann zu lösen oder zu vermeiden. Und habe dann zum Teil dann auch gezeigt, wo die Spannungen sind und was man dagegen tun kann, damit sie beim Singen darauf achten können, dass das nicht noch zusätzlich verstärkt wird. Und dann haben wir auch geschaut, wie wir sängerisch das lösen können, sodass diese Problemzonen nicht getriggert werden.
Eine abschließende Sache, bevor wir hier fertig sind, und es war ein absolut tolles und grandioses Gespräch hier. Mhm. Du hast mich vorhin verbessert, weil ich deinen Namen falsch ausgesprochen habe.
Ah. Ja.
Wo kommt dein Name her? Wie wird der jetzt richtig ausgesprochen? Was bedeutet der
für
alle Zukunft, dass die Leute Bescheid wissen?
Ja, also mein Name kommt in beiden Kulturen vor. Also wie ich schon eingangs erwähnt hatte, kommt meine Mutter aus Japan, mein Vater aus Deutschland. Und sie haben nach einem Namen gesucht, der in beiden Kulturen beheimatet ist. Meine Mutter hat eine Schreibweise gewählt, die aus zwei Schriftzeichen besteht. Und das erste Schriftzeichen ist Nao und das zweite ist Mi. Also ein japanischer Name. Der kommt aber auch in der Bibel vor und deswegen ist er auch in der deutschen Kultur mit dabei. Und durch diese zwei Schriftzeichen heißt es Naomi, also zusammen Naomi. Und deswegen gibt es keine Trennung zwischen A und O.
Ich verstehe. Das heißt, die Aussprache ist anders wie im Deutschen, wo man Naomi sagt und
gerne,
die Betonung
ja.
auf dem O liegt.
Genau.
Okay.
Und dann ist es einfach in einem
Naomi.
Genau, in einem Schwung durch. Das war hervorragend, na, Philipp.
Sehr gut. Ist doch ein super
Naturtalent Abschluss hier.
Mega schön.
Ja.
Vielen Dank für das tolle Interview. Es hat mir sehr Spaß gemacht.
Ja, gleichfalls.
Ich fand das hochinteressant und auch hier mal jetzt in deiner, wie du immer so gerne sagst, Butze zu sitzen,
ja,
einen tollen Kaffee zu trinken mit dem Licht hier.
Stimmt, Kaffeeliebhaber bin ich auch. Genau, aber es war ein großes Vergnügen.
Ja, das fand ich, sehr schön. Total, ja, cool. Vielen Dank.
Gerne.
Und dann verabschiede ich mich und wir hören uns bei der nächsten Folge.
Ja,
bis dann.
Bis dann. Ciao. Tschüss.